Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Herzlich willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast von TTE Strategy. Ich bin Lars Lindekugel und ich spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand Champions in Deutschland. Und heute sprechen wir mit jemandem, der Finanz- und Transformationsführung in einem globalen Industriekonzern verbindet. Dr. Matthias Schmitz, CFO von KSB. Und KSB ist einer der weltweit führenden Hersteller von Pumpen, Armaturen und Services für Industrie, Wasser, Energie, Gebäudetechnik und mehr und erwirtschaftete 2024 mit rund 16.400 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 3 Milliarden Euro. Matthias, herzlich willkommen bei Unruhige Zeiten. Schön, dass du nach Hamburg gekommen bist.
Dankeschön. Hab mich sehr drauf gefreut, heute hier zu sein.
Die Vita.
Matthias, bevor wir einsteigen, lass uns kurz über deinen Werdegang sprechen. Du bist Wirtschaftsingenieur mit Promotion, warst lange bei KSB, dann Automobilzulieferer Mahle bei Linde, hast eine Private Equity und Finanz- bzw. Investmentphase durchlaufen und bist jetzt zurück seit einiger Zeit bei KSB. Erzähl uns doch in ein paar Sätzen, was dich geprägt hat und wie diese Entwicklung dich auf deine jetzige CFO-Rolle vorbereitet hat.
Gut, du hast es eingangs bereits erwähnt, viele Aspekte spielen damit rein. Ganz zu Beginn natürlich Studium Wirtschaftsingenieurwesen, wo auf der einen Seite Maschinenbau in Verbindung mit Betriebswirtschaft gebracht wird. Ich habe in Kaiserslautern studiert, das heißt, ich habe eigentlich ein 80% Maschinenbaustudium und einen geringeren Teil Betriebswirtschaft, habe das danach dann durch eine betriebswirtschaftliche Promotion, ich sag mal, kompensiert oder von der Wertigkeit gleichgestellt. Das heißt, beides denken, verstehe ich, ist ganz, ganz wichtig für die Aufgaben, die da kamen. Zweites Thema, was hat mich geprägt, ist sicherlich in allen Verantwortlichkeiten, die ich hatte, auf der einen Seite immer Finance verantwortlich zu sein, sei es Controlling, wie auch immer, aber auch andere Funktionen zu übernehmen, wie Einkauf, auch eine Geschäftsführung eines einzelnen Unternehmens oder wie jetzt auch bei KSB die ganze Region. Das heißt, hier verbindet sich Technik mit Betriebswirtschaft und auch operative Erfahrung, auch durch Einkauf zum Beispiel. Dritter Punkt, das muss man ganz klar sagen, eben wie setzt man Dinge um, ist meine Erfahrung mit Private Equity, Börsengang Kion, da war ich CFO der Linde Material GmbH und die Private Equities waren KKR, Goldman, Advent und Carlyle. So, und das ist ganz, ganz prägend. Denn was nimmt man dort mit, was man in anderen Unternehmen nicht so im Tagesgeschäft erfährt? Wertsteigerung des Unternehmens als übergeordnetes Ziel, ganz klar. Zweitens, Cash-Orientierung. Wir hatten lange in einem Unternehmen mal gearbeitet, wo Cash knapp war. Dann merkt man, dass man ein Unternehmen nicht führen kann, sondern eher so ein bisschen im, ich will mal sagen, Überlebenskampf dann letzten Endes auch ist. Und das Dritte, was man noch lernt, und es taucht auch in allen Nachfolgestationen immer wieder auf, man muss sich was zutrauen, aber das mit Maßnahmen und einem Businessplan auch entsprechend hinterlegen. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, das sind so die drei Themen, wo ich sagen muss, ja, da ist die Ausbildung hinzugekommen mit einer sehr prägenden, sehr professionellen Private Equity Erfahrung.
Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, da kommt jemand mit dieser Private Equity Erfahrung in ein recht traditionelles Unternehmen. Wie kommt man da an? Wie schafft man das, diese wesentlichen Punkte, die du genannt hast, jetzt auch zum Beispiel diese Klarheit zur Cash-Situation zum Beispiel, wie schafft man das, sowas dann da reinzubringen?
Durch Beständigkeit und Nachhaltigkeit im Tun. Aber im meisten, wenn ich das sehe, bei den Unternehmen, in denen ich dann begonnen habe, war Cash knapp. Ja, und es gab keine richtigen Businesspläne. Und eigentlich haben dann die Besitzer, die Eigentümer, die Aufsichtsräte, wie auch immer, immer wieder nach jemandem gesucht, der dann diese fehlende Managementkomponente reinbringt. Und als ich dann 2017 zu KSB gekommen bin, das haben wir gemacht, als erstes ein Cash-Programm aufgesetzt und wir haben einen Businessplan erstellt, gemeinschaftlich in der Geschäftsführung. Da lege ich dann schon Wert drauf. Auch wenn ich heute allein hier bin, sehe ich mich schon ein bisschen als Repräsentant von uns Vieren. Und das sind schon Erfahrungen, die man da mit einbringen kann und manchmal auch ein bisschen weiter treibt als Kollegen, die diese Erfahrung nicht haben.
Wir gucken gleich später nochmal rein, was sozusagen euer Geheimrezept ist. Jetzt hast du.
Wir haben keine Geheimrezepte. Ja.
Dann können wir ja auch über alles sprechen.
Es gibt nur den Zaubertrank bei Asterix und Obelix, der ist geheim. Alles andere ist offen.
Ja. Prima. Du hast ja gerade gesagt, du hast sozusagen diese Kombination in dir, einmal in der fundierten Ausbildung Technik, dann die Promotion BWL, dann die Schule durch PE. Was macht dir denn persönlich am meisten Spaß?
Was macht mir am meisten Spaß? Eigentlich auf der einen Seite den Überblick zu haben über das gesamte Unternehmen, technisch zu verstehen, was geht, und auf der anderen Seite betriebswirtschaftlich Blick zu haben, die Geschäftspläne zu entwickeln, ja, und dann natürlich auch gemeinsam erfolgreich zu sein. Aber diese strukturelle Basisarbeit, ja, die macht mir wirklich Spaß. Also es gibt einen weisen Mann, Thomas von Aquin, der hat gesagt, des weisen Mannes Amt ist Ordnung schaffen und einfach diese Ordnung, diese Strukturen reinzugeben in einen Geschäftsplan. Und wenn der am Ende aufgeht, ist es dann natürlich eine tolle Sache.
Ein bisschen Ruhe in unruhige Zeiten bringen durch die Struktur vielleicht.
Eher Struktur reinbringen, Orientierung zu geben. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
Okay, super. Dann gucken wir jetzt gleich mal rein, wie es bei euch zurzeit bei der KSB aussieht.
Unruhige Zeiten.
KSB ist trotz globaler Unsicherheiten 2024 ein Rekordjahr gelungen. Auftragseingang, Umsatz, EBIT erreicht neue Höchststände. Das ist für 2024. Wie sieht es denn für 2025 aus? Wir sind jetzt ja mit der Aufzeichnung gerade ins Jahr 26 gerutscht. Was kannst du uns zu 25 schon sagen?
Fürs Verständnis der Zahlen vielleicht einen kleinen Blick zurück. Als wir als neues Management-Team angetreten sind, haben wir uns vorgenommen, einen langfristigen, nachhaltigen Weg zu gehen. Du hast jetzt eben 2024 hervorgehoben. Mir ist wichtig, das war kein Einzeljahr, sondern wir haben eine stetige Entwicklung seit dem Jahr 2017, 18, als wir vier begonnen haben, wo wir uns jedes Jahr, Corona 2020 mal ausgenommen, stetig verbessert haben. Also hier ist die Stetigkeit schon ein Erfolg an sich. 2024 war bis dato natürlich das beste Jahr. Wir haben die Zahlen 2025 noch nicht, aber wir haben das dritte Quartal 2025 veröffentlicht natürlich und haben unser Versprechen eingehalten, etwas besser zu werden als 24. Und die ersten Indizien zeigen, dass wir das wohl bestätigen können. Für 25 komplett, ja.
KSB ist jetzt ja ein echter Hidden Champion, also viele Leute kennen KSB nicht. Kannst du uns kurz durchführen, was macht ihr, in welchen Märkten, welche Produkte, dass wir da ein bisschen verstehen?
Also richtig hidden sind wir mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, wir haben so ein bisschen den schlafenden Löwen wecken können. Wir merken das an einer unwahrscheinlich hohen Resonanz für eine Branche, Pumpenbau, ja, und Armaturen und Service, die eigentlich eine ganze Zeit lang mal verpönt war als old-fashioned. Ja. Eines vorweg, um das Geschäftsmodell zu verstehen. Heute schauen die Leute auf Nvidia und Apple und wie die alle heißen. Bei KSB haben wir einen Vorteil oder die Branche, sie hat eine gewisse Stetigkeit. Worin zeigt sich das? Ich gehe mal davon aus, du hast früher als Kind Schallplatten gehabt.
Mhm. Gerade noch so.
Gerade noch so, ein paar mehr, ist mein ganzes Taschengeld draufgegangen am Ende. Danach hat man sich CDs gekauft und danach hat man gestreamt. Das heißt prinzipiell, wenn ich jetzt mal ein paar Liebhaber außen vor lasse, das Produkt Schallplatte gibt es nicht mehr. Was bedeutet es für die Pumpen? Pumpe als Produkt oder als Fähigkeit, Flüssigkeiten zu transportieren, ist nicht ersetzbar. Du kannst keine Flüssigkeiten transportieren am archimedischen Prinzip vorbei. Das heißt, die Pumpe als Produkt gab es immer, wird es immer geben und das allein gibt eine gewisse Stetigkeit. Die Innovationen kommen durch R&D, um effektiver zu sein, um Wirkungsgrade zu erhöhen und auch um das Produkt zu digitalisieren.
Wo sind eure Pumpen? In welchen Industrien?
Die Stärke von KSB und das Rückgrat und wie stehen wir ist, dass wir mit 3 Milliarden Umsatz, Service, Armaturen und Pumpen weltweit aufgestellt sind. Wir haben über 75 produzierende Unternehmen oder Vertriebshäuser weltweit. Wir produzieren in ganz Europa, in Australien, wir produzieren in China, in Indien, in Südamerika, in Südafrika. Das heißt also, wir sind weltweit aktiv. Ganz, ganz große Stärke. Zweite Stärke, Wir haben Pumpen und Armaturen für alle Anwendungen, von der Gebäudetechnik bis hin zur Nuklearpumpe in Kernkraftwerken und führen das Unternehmen hier in einer Matrix. Das sind zunächst mal die Voraussetzungen. Weltweit alle Anwendungsgebiete nicht spezialisiert. Wir sehen Konkurrenten von uns, die sich sehr auf Gebäudetechnik spezialisiert haben, sehr gut geführte Unternehmen ohne Zweifel, die aber jetzt in dem derzeitigen Markt einfach Marktprobleme haben. Die ergänzende Säule ist KSB SupremeServe. Warum? Es ist unabdingbar, dass wenn man Pumpen anbietet, auch Service und Ersatzteile dazu anbietet. Und das tun wir weltweit. Und wir haben aus KSB SupremeServe eine eigene Marke gemacht. Das kommt noch dazu. Und auch einen eigenen Unternehmensbestandteil mit eigenem P&L, also mit eigener Gewinn- und Verlustrechnung.
Matthias, wenn du es nochmal zusammenfassen könntest, ihr seid ja stetig gut unterwegs, seid international aufgestellt in verschiedenen Branchen, habt ihr Pumpenlösungen, aber ihr habt auch sozusagen die neuen Geschäftsfelder aufgetan, KSB SupremeServe. Was sind so jetzt so die großen Erfolgstreiber? Vielleicht so ganz knapp zusammengefasst, wenn jemand verstehen möchte, wie macht KSB das? Was ist sozusagen, sind so die 1, 2, 3 Hauptdinger, die euch nach vorne bringen?
Also zunächst einmal, wir haben die Kosten unter Kontrolle gebracht. Insbesondere im Frankenthal, im Stammhaus, da hatten wir eine Zeit lang Verluste gemacht, haben das unter Kontrolle gebracht. Zweitens, wir haben die damalige Organisation, die rein regional orientiert war, umgebaut in eine Matrix-Organisation, die da heißt, wir haben regional Verantwortliche, aber die Marktbereiche agieren auch gegen die Wettbewerber mit einer weltweiten Verantwortung und haben dort die strategische Verantwortung für die Pumpen und Armaturen und auch für die weltweiten individuellen Strategien für den Markt Wasser, für den Markt Energie, für den Markt Gebäudetechnik, für den Markt Industrie, wie auch immer. Ganz, ganz wichtig war es dabei, diese Matrix führen zu können. Und das Rückgrat, das sich dann immer mehr entwickelt hat, war, andere Unternehmen nennen es Aftermarket, wir nennen es KSB SupremeServe. Den Service heißt also Service als Dienstleistung in Verbindung mit Ersatzteilverkauf als eigene Brand innerhalb der KSB mit eigener P&L-Verantwortung weltweit zu etablieren. Wir reden bei den rund 3 Milliarden Umsatz, die wir hier machen, immerhin von etwas mehr als 1 Milliarde. Also das heißt, sowohl vom Volumen als auch vom Deckungsbeitrag oder auch vom EBIT her ist es natürlich hier eine ganz entscheidende Komponente. Das sind so die 3 wesentlichen Themen. Eins will ich noch ergänzen. Das war jetzt, wie soll ich sagen, vielleicht eher eine etwas technokratische Antwort von meiner Seite. Wir haben, und das ist, was unser CEO, der Herr Timmermann, sagen wir mal, sehr stark forciert hat, ein Programm. Wir messen den sogenannten Engagement-Faktor von Mitarbeitern oder der KSB-Mitarbeiter extern nach einer einheitlichen Methode, um einfach zu sehen, wie sehr sind die Mitarbeiter committed zum Unternehmen, würden sie das Unternehmen weiterführen, fühlen sie sich gut geführt. Und wir haben dort über Jahre hinweg ganz, ganz kontinuierlich von, ich sag mal, ungefähr 65-60% auf jetzt 77% diesen Engagement-Faktor bei einer weltweiten Abfrage steigern können. Das soll man nicht unterschätzen. Es wird immer lapidar gesagt, die Mitarbeiter sind das wichtigste Gut. Sind sie wirklich? Und da will ich schon mal hier die Gelegenheit nutzen, das zu betonen. Ohne das Commitment, ohne dass alle an ein Unternehmen glauben, und das macht auch eine KSB aus, wäre all das am Ende des Tages nicht möglich gewesen.
Wir kommen gleich noch zum menschlichen Moment und sprechen weiter drüber. Ihr seid eine Erfolgsstory in einem Gesamtdeutschland, wo man zurzeit, wenn man in die Presse schaut, ja von Frust und Negativtrends liest. Wenn du jetzt politisch in Deutschland eine Sache machen dürftest, damit sozusagen insgesamt besser nach vorne geht, was wäre so ein Hebel, wo du sagst, das müsste in Deutschland jetzt eigentlich passieren?
Also eine Sache ist fast zu wenig in der Situation im Moment. Aber ich denke, wir sind in einer Situation, wo schon gewisse Unbillen hochkommen, aber wo man auch aufpassen muss, dass man sich nicht nur zu viel beschwert, sondern an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen das Herz in die Hand nimmt. Was würde es helfen, das Herz in die Hand nehmen? Ich will jetzt gar nicht mit Steuern kommen und dergleichen. Das sind so die Themen, die immer wieder genannt werden. Ich denke, wir müssen ein bisschen weiter sogar gucken Richtung EU und die Regularienwut, die um sich geschlagen hat, wirklich eindämmen. Wir hatten eine erste Eindämmung beim Lieferkettengesetz. CSRD ist ein Wahnsinn. Der Geschäftsbericht bei uns hat mittlerweile um die 120 Seiten zum Thema CSRD. Weitere Gesetze sind so weit oder Regularien sind so stark geworden, dass die wirklich effektiv einschränken wirken. Und es geht eigentlich darum, schon den Kerngedanken dieser Regularien aufzugreifen, ja, aber auf der anderen Seite die nicht so exzessiv auszuweiten, dass man wirklich eingeschränktes Mitarbeiter einstellen muss, um das alles zu bearbeiten und zu machen. Das hat einfach eine Überhand genommen, wo ich sage, das ist wirklich nicht förderlich.
Aus deiner Erfahrung und eurem internationalen Setup, gibt es da ein Land, wo du sagst, da läuft es eigentlich besser, da ist das einfacher?
Ich sag mal, wahrscheinlich alles, was nicht Westeuropa ist, behaupte ich jetzt mal. Also Indien, USA mit Sicherheit, ohne dass ich da die Regularien im Detail kenne. Man muss natürlich aufpassen, die volle Freiheit kann irgendwann in Anarchie münden und dann achtet niemand mehr auf Umwelt, Mitarbeiter, wie auch immer. Da geht es schon, muss man schon ein Auge drauf haben. Aber ich denke, so wie wir momentan reguliert werden, ist das auch psychologisch, ist das schon stark einschränkend.
Und das heißt für euch Wachstum eher außerhalb Europas?
Ja. Ich sag mal, wir sind erfolgreich. Ich hatte das bei deiner Eingangsfrage vorhin erwähnt, eine der Stärken von KSB ist, dass wir international aufgestellt sind in jeder Region. Wir haben circa noch mal 45-48% des Umsatzes machen wir in Europa, allerdings auch von Aufträgen, die außerhalb Europa kommen. Und wir sind da leider gezwungen, auch Produkte zu verlagern.
Ja. Okay, gut. Dann gucken wir jetzt mal, wie ihr das alles im Detail macht.
Die Secret Sauce.
Matthias, du bist CFO eines globalen Industrieunternehmens und in unruhigen Zeiten ist der CFO oft der Stabilitätsanker. Was ist denn für dich eigentlich so die Kernaufgabe eines guten CFOs? Eher Risiko reduzieren oder Wachstum ermöglichen?
Also ich denke, auch als CFO, vielleicht ein bisschen unlieber als Vertriebsleute, muss man Risiken eingehen. Wenn man nicht gewisse unternehmerische Risiken eingeht, wird das Unternehmen sich nicht nach vorne entwickeln. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Es gilt dabei natürlich auch, die Risiken, die aufkommen, im Griff zu haben, zu verstehen und abschätzen zu können. Und man muss Risiken eingehen, allerdings dürfen die am Ende des Tages nicht unternehmensgefährdend sein. Was ist die Rolle des CFO oder wie sehe ich meine Rolle? Ich sehe mich als derjenige, und da hilft am Ende des Tages dann auch der Maschinenbau, der mit dem Wissen um die Branche, sicherlich nicht so tief wie die Experten, dem Finanzwissen den Überblick hat über die Gesamtsituation. Und ganz wichtig, gemeinsam mit den Kollegen, wenn es auch meine Aufgabe ist, das fachlich vorzubereiten und auch zu vertreten, gemeinsam mit den Kollegen dann in Plänen, die nach vorne gerichtet sind, zu sagen, welches Risiko nehmen wir, wollen wir tragen, was sagen die Finanzzahlen, wollen wir das eingehen und wo wollen wir am Ende des Tages stehen. Und diesen Prozess beurteilen zu können, zu leiten, zu moderieren und auch so ein bisschen Advocatus Diaboli zu machen, wenn, sagen wir mal, aus meiner Sicht finanziell bestimmte Grenzen überschritten werden. Das sehe ich so als meine Rolle an. Wichtig aber immer in Gemeinschaft mit den Kollegen am Ende des Tages. Da hat halt jeder so seine eigene Aufgabe
dann. Ja. Euer oder Teil eures Rezeptes ist ja das internationale Setup. Ihr seid in über 100 Ländern aktiv. Wie behält man da den Überblick als CFO? Wie steuert man so eine Wachstumsstory? Was für ein System hast du da so für dich? Gibt es da bestimmte KPIs, bestimmte Reportings, Governance-Intervalle? Wie bleibt man da dran? Und auch gerade, du hast ja gesagt, die Menschen sind wichtig, dass man auch da dran bleibt. Wie macht man das als CFO eines 3-Milliarden-Unternehmens?
Die 3 Milliarden sind dabei weniger das Problem. Das Problem ist vielmehr international aufgestellt zu sein, und ich sag mal rund 70 operative Unternehmen zu haben. Die anderen 30 sind Holdings, Zwischenholdings und dergleichen. Also A, wir haben natürlich eine gewisse, ich sag mal, gesetzliche Hilfe, nenne ich es mal, durch dieses International Accounting. Das heißt also, die Regeln, wie gebucht wird, sind überall gleich. Das hilft in der Bewertung. Ansonsten ist es wichtig zu schauen, was ist die Kernaufgabe von Betriebswirtschaft hier. Die Betriebswirtschaft macht nichts anderes, als von der Realität ein Modell abzubilden. Und dieses Modell muss natürlich das Unternehmensgeschehen sehr gut reflektieren und auch abbilden, statisch und dynamisch. Statisch heißt, dass wir ein Berichtswesen haben, das auf der einen Seite natürlich jede Legal Entity sich anschaut mit bestimmten Kennzahlen, dann auf Region verdichtet, so wie wir führen. Jeder Manager seiner Region weiß, wo er steht. Und ich habe vorhin gesagt, dass wir eine Matrix haben. Und Matrix haben, das heißt, dass quer zu den Regionen die Manager für den Markt Pumpenindustrie, Pumpenenergie ihr Geschäft führen. Und auch die haben ein entsprechendes Berichtswesen. Das heißt, ich kann ja also jeden Monat sagen, dass wir im Markt Energie, im Markt Industrie, das sind also alle Kunden, die dieser Branche zugeordnet sind, wir diesen Auftragseingang, Umsatzergebnis hatten, auch im Service, um dort sehr genau und also auch zeitnah die Ergebnisse abzufolgen. Das Wichtige ist auf der einen Seite, dass wir als Vorstand natürlich Transparenz haben. Das andere ist aber die identische Transparenz, müssen die verantwortlichen Manager auch haben, sodass alle eine Sprache sprechen. Und deswegen nutzen wir dafür jeweils, übrigens auch in der Berichtspflicht gegenüber Aufsichtsrat und Verwaltungsrat, die identischen Unterlagen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und diese Transparenz reinzubringen, ist eine der Kernsachen, der Kernthemen.
Und wenn jetzt ein Unternehmen das noch nicht hat, um jetzt vielleicht mal anderen zu helfen, wie kriege ich sowas schnell aufgesetzt? Also ich kann mir jetzt vorstellen, bei dir mit deinem Private Equity Hintergrund, dass du da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ungeduldig bist.
Durchaus.
Ne? Wie kriege ich
sowas? Der Herr gebe mir Geduld und zwar sofort.
Ja, ja, bitte. Ne? Wie kriege ich das? Wie kriege ich sowas bei mir schnell vernünftig aufgesetzt? Weil ich glaube, gerade dieses Thema Konsistenz der Daten und Informationen, wir sprechen über das Gleiche, ist eine Riesenherausforderung in vielen Unternehmen. Also wenn du jetzt irgendwo hinkämst und sagst, ich helfe euch das einmal jetzt so aufzusetzen, wie wir das haben, was wären da so die 2, 3 Schritte, die ich da angehen müsste?
Gut, hängt natürlich ab von den Voraussetzungen, die da sind, Umfeld, wie groß ist die Firma. Definitiv eine Datenbank, definitiv, was wir damals gemacht haben, ein Contentplan weltweit. Und dazu auch natürlich, sagen wir mal, Regeln, wie gebucht wird, welche Kosten kommen, wie, in welche Position, kann man sich ja manchmal unterhalten. Und unbedingt erstmal beginnen, dass man, sagen wir mal, wenn man 30 Kennwerte, Zahlen braucht, wie auch immer, und erstmal zufrieden sein, wenn man die ersten 10 hat. Und das unbedingt in die Organisation reinbringen und auch abfolgen, dass das getan wird, damit sich dieses Grundverständnis in einer Organisation auch beginnt anzusickern, möchte ich mal sagen. Am Ende des Tages, um auch so zu führen, ist es, Gott, je nachdem, wie groß so ein Unternehmen ist, durchaus auch eine Sache von 2 bis 3 Jahren, bis es dann absolut hinreichend ist. Weil neben dem statischen Faktor gibt es noch einen dynamischen, der da heißt, entwickle deine Mittelfristplanung, mache eine Vorschau, wo man ja anhand der Basiszahlen nach vorne schaut. Und auch das ist ein Prozess. Da kann man als CFO, ist man immer darauf angewiesen, was einem geliefert wird. Aber damit Leute vernünftig liefern und man es auch einfordern kann, muss natürlich die Basis stimmen. Und deswegen braucht man da auch ein bisschen Geduld, trotz allem.
Okay, verstanden. Jetzt hast du uns erklärt, wie man sowas einführt. Ihr selbst habt ja, wenn ich es richtig verstehe, auch eine 2030-Strategie. Und konzeptionell auch zu dem Thema, wie reporte ich, ist sowas ja relativ einfach immer runtergeschrieben. Die Umsetzung ist das, was das Herausforderndste ist. Wie kriegt man das hin? Also wie schafft man jetzt nicht nur das, was du eben auf der Finanz- und Reporting-Seite erklärt hast, sondern jetzt so eine Gesamtstrategie nach vorne? Wie kriegt man die als Unternehmen gut hin? Was bedeutet das für euch als Geschäftsführung oder Vorstand, für die Organisation? Und wie sorgt man dafür, dass jetzt wirklich was passiert?
Bei der Strategie ist es sicherlich so, dass die Geschäftsführung auf der einen Seite, ich sag mal, bestimmte Leitideen rausgegeben hat. Als wir dies erste Mal erarbeitet haben, haben wir uns im Übrigen auch ein bisschen professionelle Hilfe genommen und daten diesen Prozess regelmäßig ab. Und da liegt die Verantwortung bei uns in der Strategieabteilung. Wichtig ist, dass wir vorneweg ein gutes Jahr, anderthalb Jahre gebraucht haben, um diese Maßnahmen zu erarbeiten und um uns auch um bestimmte Ziele drauf zu verständigen. Am Ende ist es ja auch ein Ressourcenkampf. Ja, jeder will investieren, machen und tun und wir haben halt nur 100 Euro. Und dann müssen wir uns halt dann überlegen am Ende des Tages, wie wir das einsetzen. Aber das...
Gibt es auch mal Streit im Vorstand eigentlich?
Manchmal, ja klar. Wobei ich würde eher das Wort Diskurs nennen, weil ich dann natürlich derjenige bin, der sagt, Freunde, hier müssen wir mit dem Geld aufpassen. Und dann kommt jemand anders und sagt, wir wollen unbedingt jetzt hier aber mehr investieren. Am Ende des Tages halte ich diesen... Ein Streit ist nicht das richtige Wort. Ich würde sie eher Diskurs nennen, auch manchmal mit Emotionen, für extrem wichtig und gut, wenn man, und das tun wir, respektvoll miteinander umgeht. Am Ende des Tages will natürlich ein Vertriebsmann viel mehr Auftragseingänge holen. Der Techniker will investieren, der Stratege will kaufen und wir müssen uns am Ende dann in diesem Diskurs darauf einigen, was ist das Machbare. Das Gute an so einem Prozess ist, dass man, wenn man die Entscheidung getroffen hat, aligned ist. Man muss zweitens jedem eine gute Absicht unterstellen, was bei allen Vieren definitiv der Fall ist. Aber wir haben dann ein Alignment, eine Einigung, wie wir vorangehen wollen, hinter der dann auch alle vier stehen. Und das merkt dann auch die Mannschaft.
Und wie kriege ich jetzt den Rest der Mannschaft sozusagen aktiviert, wenn du das ganz kurz abschließt?
Indem sie sich selbst aktivieren und selbst diese Dinge arbeiten und wir dann gemeinsam im, sag jetzt mal, Gegenstromverfahren die Dinge auch diskutieren und entscheiden. Und das Wichtige ist, es ist ein dauernder Prozess. Und am allerwichtigsten, wir haben 200 Maßnahmen definiert, protokolliert, die auch 2 bis 3 Mal im Jahr abgefolgt werden, wo wir stehen.
Okay, gut, dann schauen wir jetzt mal rein, wie ihr das mit den Menschen zusammen macht.
Der menschliche Moment.
Ihr seid ein großer globaler Konzern. Wir haben gerade über Strategie, Ideenfindung, Umsetzung gesprochen. Und eingangs hast du berichtet, dass ihr das Engagement eurer Belegschaft sogar professionell messt. Wie gelingt es euch in diesem großen internationalen Kontext, Kultur und Motivation vor allem hochzuhalten?
Das ist bei uns Aufgabe des CEO. Die hat er sich zu eigen gemacht und auch mit Themen oder mit einem Angang, der vorher bei der KSB undenkbar war. Ein wesentliches Thema bei uns, klein, aber extrem wichtig, es gibt ein sogenanntes Let's Talk und der Herr Timmermann, der CEO des Unternehmens, spricht dort einmal die Woche in einem 3-Minuten-Film, wo er gerade ist, was er tut, was die Hauptthemen sind, wenn wir Zahlen veröffentlichen, was unsere Geschäftszahlen sind und gibt einen Überblick auf Deutsch und auf Englisch. Und das heißt also, 16.000 Menschen weltweit im Konzern haben die Möglichkeit, das wöchentlich zu sehen. Die identische Botschaft weltweit, ganz, ganz wichtig. Und dieses Instrument wurde am Anfang so ein bisschen belächelt. Mittlerweile guckt jeder, dass er das neueste Update gesehen hat, was die wesentlichen Botschaften sind. Das ist persönlich, man merkt jemanden auch an, wie er sich damit wohlfühlt. Es ist nicht einfach schriftlich eine Info, die rausgeht. Die Menschen fühlen sich angesprochen. Und das ist ein vom Aufwand her überschaubares Instrument, von der Wirkung her aus meiner Sicht extrem bedeutungsvoll.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und gibt es da dann auch einen Diskurs dazu? Also melden sich Leute sogar zurück mit Themen, die in dem Let's Talk?
Ja, wir haben das im Intranet und dann gibt es alle möglichen Kommentare, finden wir gut, weniger gut, weil wir sprechen alles an. Von wir haben eine neue Firma gekauft, was sind die Finanzzahlen? Wir haben einen großen Auftrag bekommen, manchmal auch nur Kleinigkeiten, wenn ein neues Gebäude gebaut wird oder andere Dinge. Alle fühlen sich dort angesprochen und die Themen sind, das muss man auch sagen, international. Also wenn der Herr Timmermann, ich sage jetzt mal in den USA ist, dann gibt es einen Let's Talk aus den USA, wo alle Mitarbeiter dann sehen, wow, der Vorstand reist, der ist unterwegs, er kümmert sich. Und das hat eine sehr, sehr vereinigende Wirkung auf die Mitarbeiter.
Du hast eingangs gesagt, das wäre früher undenkbar gewesen, dass wir sowas machen oder ungewöhnlich vielleicht sozusagen. Ne? Und jetzt ist sehr viel Veränderung, Wachstum bei der KSB passiert. Ihr habt das dazu gesagt, wird das stetig erreicht. Da sind ja mit Sicherheit auch Entscheidungen oder Maßnahmen, die jetzt nicht jeder sofort geliebt hat, dabei gewesen. Wie schaffe ich das auch schwierige Entscheidungen oder Themen, wo sich Leute umgewöhnen müssen, menschlich zu vermitteln und dann auch nachhaltig umzusetzen. Hast du da etwas, was du uns mitgeben kannst?
Zwei Themen fallen mir dazu ein. Erstens Kommunikation, unendlich wichtig. Und Kommunikation heißt nicht nur eine Pressemeldung rausgeben oder eine interne Meldung, sondern die heißt auch mit den Leuten auf Betriebsversammlungen, wenn man durchs Unternehmen geht, auf Managementsitzungen immer wieder anzusprechen und zu diskutieren. Man muss manchmal zugegebenermaßen auch akzeptieren, dass ein Teil der Leute Dinge nicht gut findet. Man wird nie 100% der Leute hinter sich bringen, vielleicht außer bei Gehaltserhöhungen. Und das Zweite ist, man muss demonstrieren als Management, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, dass man sie nachhaltig umsetzt und abfolgt. Ganz, ganz wichtig. Und drittens, man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, es umzusetzen. Beispiel, wir haben damals die Matrix-Organisation eingeführt, wo auf der einen Seite die Regionen ihren Bereich geführt haben, aber auch die Marktbereichsleiter weltweit, sagen wir mal, mit Pumpen, mit Entwicklungsaufträgen für ihre Pumpen, mit Marktstrategien auf die zugegangen sind. Am Anfang war die Reaktion so, dass die Marktbereiche nicht so ganz damit einverstanden waren, die Regionen, die Marktbereiche schon. Und man muss auch akzeptieren, dass sowas mal ein Jahr, zwei dauert, bis die zueinander finden und auch die entsprechenden Gespräche hierzu auch in Budget-Forecast-Gesprächen moderieren. Und man muss akzeptieren, dass es eine Zeit lang dauert. Ich wiederhole mich ganz bewusst, nichts geht über Nacht. Aber man muss auch mehr als Management auch demonstrieren, wir bleiben bei dieser Linie. Wenn sich dann noch Erfolg einstellt, merkt man manchmal innerhalb von einem halben Jahr, wie sich die Stimmung dazu dann noch ins Positive dreht.
Ist natürlich gut zu sagen, ich bleibe bei meiner Linie, aber es kann ja auch sein, dass eine Entscheidung wirklich mal falsch war. Was wäre so da dein Managementprinzip zu sagen, ab wann drehe ich um?
Also individuell muss man sehen, ab dann, wenn man merkt, es funktioniert gar nicht, ist natürlich ein bisschen schwierig, um zu sagen, haben wir ein Startproblem oder ist das Prinzip falsch? Muss man halt reden, wir diskutieren die Themen und da muss man auch sagen, komm her, da korrigieren wir dann an der Stelle. So ehrlich muss man sein. Wenn das Durchsetzen von Entscheidungen reine Prinzipienreiterei ist, dann ist es natürlich on the long run überhaupt nicht hilfreich und raubt auch die Akzeptanz als Vorstand. Die Souveränität muss man dann haben.
Okay, dann gucken wir uns das jetzt mal konkret an.
Oder bei die Fische.
Matthias, wann hast du das letzte Mal eine Entscheidung getroffen, bei der du wirklich, ich habe mir hier aufgeschrieben, Schiss hattest, aber so besorgt warst, sagen wir es mal so.
Also ich muss sagen, am Ende des Tages, wenn ich eine treffe, habe ich meistens das Gefühl oder ein gutes Gefühl, weil ich immer schaue, dass mein Kopf, der intellektuell sich die Themen anschaut mit Zahlen und Fakten und mein Bauchgefühl übereinstimmen. Ja? Es gab so zwei Situationen, die waren schon kritisch. Das eine, wir hatten vor 3,5 Jahren eine Cyberattacke bei KSB. Ist auch durch die Presse gegangen und alles. Und die Situation war so, dass wir gemerkt haben, wir haben einen Angreifer im System. Das kann man an bestimmten Datenabläufen und so weiter erkennen. Aber wir hatten noch keinen Schaden. Und dann stand die Entscheidung im Raum, schalten wir proaktiv das System selbst ab, um dem Angreifer, der unter Umständen unser Backup sperrt oder kryptifiziert und dergleichen zuvorzukommen, oder machen wir weiter? So, und wir haben proaktiv das System selbst gestoppt. Aber ich sag mal, da hat man schon Adrenalin im Blut. Und ich werde es nie vergessen, als dann die IT angerufen hat und ein, zwei Tage hat man schon so ein paar Indikatoren und ich bin dann nach hinten gefahren in die IT und hat so eine Minute mit dem Auto und dachte ich, das wird kein guter Tag, ja. Und dann sitzen da 20 Leute und jeder guckt einen an und sagt, was machen wir dann? Dann haben wir uns im Vorstand abgestimmt und haben dann wirklich proaktiv abgeschaltet. Und die Situation ist, man muss fairerweise sagen, wir waren vorbereitet auf sowas, hätten aber besser vorbereitet sein können. Da haben wir schon die Situation gehabt, dass ich sagen muss, ja, war keine einfache Entscheidung. Wir mussten Mitarbeiter informieren weltweit. Wohlgemerkt, weltweit konnten wir nicht produzieren. Haben danach Forensik angerufen und all diese Maßnahmen eingeleitet. Waren aber auf der einen Seite unglücklich mit dieser Entscheidung, natürlich, weil die Produktion gestanden hat. Auf der anderen Seite sehr froh, weil wir hatten das Gefühl, und das ist das ganz, ganz Entscheidende, wir hatten das Heft des Handelns in der Hand. Denn wenn mal das Backup kryptifiziert ist, der klassische Angriff, Backup kryptifizieren, niemand kommt an die Lösung und wir wären dann in eine Lösegelddiskussion gekommen oder dergleichen. Es wäre verheerend gewesen. Ja.
Bei der Entscheidung, wie viel war da Kriterien, Information, kognitiv verarbeiten und wie viel war Intuition, Bauchgefühl?
Kann man so nicht sagen. Es geht beides ineinander über. Wir hatten Experten da, wirklich Top-Experten, die für solche Fälle ausgebildet sind. Wir hatten die eigenen Leute. Und was wir dann gemacht haben, ist mit den Top, sag mal, 5 Fachleuten, gib mir deine Einschätzung der Lage, jeden dieser 5 befragt. Und auf einmal, wenn man dann merkt, 4 von 5 bewerten das Risiko hoch, dass wir verschlüsselt werden. Und dann merkt man auf einmal, wie so kognitiv dann die Entscheidung hochkommt, bevor wir verschlüsselt werden, machen wir es lieber selbst abzuschalten, damit wir eben am Ende des Tages dann nicht verschlüsselt sind.
Ja. Ja. Und bist du denn grundsätzlich als CFO jemand, der auch aufs Bauchgefühl hört oder ist das verboten als CFO?
Nein, nein, das ist für mich inkrementeller Bestandteil des Entscheidungsprozesses. Ich sag's mal so, wenn man anfängt zu arbeiten, ist 30 und hat die Ausbildung, dann denkt man immer noch, man kann alles genau ausrechnen. Dann merkt man, dass die Businesspläne eigentlich so nicht erfüllt sind. Dann passt man beim nächsten Mal ein bisschen besser auf. Und mit den 62 Jahren, die ich jetzt bin, nimmt man eigentlich die Zahlen und Fakten und Businesspläne, die man hat, als Grundlage, um, sagen wir mal, sich so ein bisschen auf die Gesamtsituation kognitiv, ich bringe das Wort nochmal an der Stelle, einzulassen. Und ich sag mal, die Entscheidungen, ich will nicht sagen, sind dein Bauch gesteuert, aber sie werden aufgrund der Erfahrung, die man über diese Jahre hat, sind sie auf keinen Fall nur zahlengetrieben.
Mhm. Ja. Wenn die Zahlen gut aussehen und Bauchgefühl stimmt irgendwie nicht, was machst du dann?
Im Zweifel würde ich es eher nicht machen. Es sei denn, es gibt 3 von 4 Leuten, die sagen, auf alle Fälle, wir sind uns super sicher. Aber wenn ich die Entscheidung alleine treffen muss, ja, dann würde ich es eher nicht machen.
Gibt es in dem Zusammenhang denn irgendeine Regel, an die du dich eigentlich hältst, die du aber potenziell brechen würdest, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt?
Kann ich so allgemein nicht sagen. Ich sage nur mittlerweile, und da braucht man natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz über die Jahre, wäre dann für mich das Bauchgefühl, ob eine Sache gut geht oder nicht, eher das Entscheidende.
Vielleicht noch mal kurz nach vorne geschaut. Die nächsten 12 bis 24 Monate, ganz kurz, KSB, was ist die Top-Priorität oder die 2, 3 Top-Prioritäten für euch?
Gut, wir haben, nachdem wir mit den alten Geschäftsplänen ein gewisses Niveau erreicht haben, eine neue Strategie erarbeitet, die da heißt Mission 1030. Das heißt, wir wollen mehr als 10% Umsatzrendite bis zum Jahr 2030 erzielen. Die umzusetzen ist Priorität Nummer 1 mit allen Maßnahmen, die da hinten dran sind. Denn das ist für uns Zeichen einer kontinuierlichen Unternehmenspolitik. Einen Plan haben, weitermachen, den abfolgen, um auch in der Geschäftsentwicklung eine gewisse Stetigkeit und Nachhaltigkeit zu haben. Uns ist es ganz wichtig, und ich referenziere immer auf das Jahr 2017, 18, weil wir als neuer Vorstand da gemeinsam angetreten sind, die Stetigkeit in der Entwicklung zu haben. Und das im Übrigen honorieren auch die Aktionäre, die sagen, wow, ihr habt nicht nur mal ein Jahr, ein Top-Jahr und das war's, sondern ihr habt eine stetige Entwicklung. Und diese Stetigkeit, diese Nachhaltigkeit fortzusetzen, das ist für mich persönlich, für das Unternehmen extrem hohe Priorität in einem Markt, der aus unserer Sicht immer noch was hergibt für KSB.
Also stetig auf Mission 1030. Für dich persönlich, gibt es bestimmte Dinge, die du gerne erreichen möchtest oder dir erfüllen möchtest in den nächsten Jahren?
Zunächst mal gesund bleiben. Ja, das ist Voraussetzung für alles. Am Ende des Tages natürlich, wir haben fachlich noch Dinge vor in meinem Bereich. Wir sind gerade dabei, SAP HANA einzuführen. hatten wir am Anfang ein paar Implementierungsprobleme. Das läuft jetzt gut. Wir werden im Januar 27 live gehen. Da haben wir ein Gefühl aus Freude und Spannung, werden es erreichen. Und das ist, sagen wir mal, von den übergeordneten Zielen für KSB im nächsten Jahr erstmal meine höchste Priorität.
Grundsätzlich, wenn du in ein Unternehmen kommst, was ist so die erste Frage, die du dir stellst oder die du dem Unternehmen, den Mitarbeitern stellst?
Den Mitarbeitern? Ich würde mich erstmal fragen, ob sie sich wohlfühlen. Denn wenn Mitarbeiter vermitteln, sie stehen für ihr Unternehmen ein, ist das erstmal per se ein gutes Zeichen. Um das Unternehmen als solches zu beurteilen, dahinter steht ja immer die Frage, würde ich mein Geld in solch ein Unternehmen tun, würde ich fragen, ja, ich würde sagen, was ist euer Produktspektrum? Welche Innovationen gibt es in eurem Markt, in eurem Produktspektrum? Seid ihr technologisch kompetent, euch dem anzupassen, vielleicht sogar in den Lead zu gehen und das auch noch zu finanzieren? Und dann kriegt man relativ schnell ein ganz gutes Gefühl für die Zukunftsaussichten dieses Unternehmens.
In deiner Rolle als CFO, was ist da das Beste daran?
Das Beste, würde ich sagen, ist, dass man über das Gesamtunternehmen einen Überblick hat. Dass man auf der einen Seite technologische, betriebswirtschaftliche Entwicklung sieht, strategisch auch im Vertrieb. Und dass man das verbinden kann mit finanzwirtschaftlichen Themen und daraus schon ein Gefühl hat, gesamtheitlich, wo dieses Unternehmen steht und sich hin entwickelt.
Und was ist das Schwierigste?
Den Überblick zu behalten.
Aber dafür habt ihr ja zumindest gute Systeme und Prinzipien.
Ja, aber ich will es nochmal sagen. Systeme, Prinzipien und Kennzahlen helfen, sagen wir mal, diese Entscheidungen zu treffen. Und sie sind manchmal auch ein Korrekturfaktor, Dinge anders zu machen. Ja? Aber am Ende des Tages, ich habe es vorhin Bauchgefühl genannt, bei der Frage würde ich es eher Geschäftsverständnis nennen, braucht man ein gewisses Geschäftsverständnis auch, um das alles verarbeiten und beurteilen zu können. Und da helfen mir zwei Kennzahlen. Ich bin sehr wohl ein Freund vom Return on Invested Capital. Also kriege ich eine Rendite aufs eingesetzte Kapital? Die zweite Kennzahl, die ich da sehr mag, ist Free Cashflow. Generieren wir Cash? Und die dritte ist die sogenannte Self-Financial Growth Rate. Ist also das Unternehmen in der Lage zu wachsen, das Wachstum aus eigener Kraft zu finanzieren, gerade Working Capital, oder ohne dass es dabei auf Banklinien zurückgreifen muss? So, und diese drei Kennzahlen in Verbindung mit Geschäftsplan und ganz wichtig, gemeinsame Diskussionen in der Geschäftsführung, dann entwickelt man schon ein Gefühl, wo die Reise hingeht. Und diesen Überblick herzustellen, zu generieren, zu diskutieren, das ist Spaß.
Okay, Matthias, jetzt haben wir viel gehört. Vielleicht mal ganz konkret, was steht bei dir an? Mach uns doch mal hier deinen Terminkalender auf.
Ganz konkret, erstmal Jahresabschluss unter Dach und Fach bringen, Königsklasse. Zweites Thema ist, ich habe eine Reise nach Brasilien. Und das dritte Thema, wir sind an der Börse notiert. Ich habe zwei große Investorenkonferenzen.
Wie ist da euer Feedback? Aktie ist ja gut gelaufen.
Dadurch, dass die Aktie gut läuft, ist eigentlich schon das Feedback. Was uns freut, ist, dass wir als ein Unternehmen gesehen werden, das stetig wächst, kontinuierlich seine Strategie umsetzt. Verlässlich, ganz, ganz wichtig, verlässlich das liefert, was Sie sagen. Und deswegen freuen wir uns umso mehr über den Aktienkurs, der über die Jahre stetig gestiegen ist. Und wir haben in dieser Woche es geschafft, dass sowohl die Stammaktien als auch die Vorzüge bei 1.000 bzw. 1.045 Euro waren. Das ist auch eine Bestätigung aus unserer Sicht für unsere Arbeit.
Das hört sich sehr positiv an. Herzlichen Glückwunsch dafür und vielen Dank, dass du heute bei Unruhige Zeiten warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch bei KSB ganz viel Erfolg. Spannende Themen. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und an unsere Zuhörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Schickt uns Wünsche oder Anmerkungen zur Episode an. hello@tte-strategy.com. Und der Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.
Unruhige Zeiten.